Ja, ein ganz, ganz schönen guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Und ich denke, so wie Frank das eben gesagt hat, gehören wir zur ersten Schicht. Das heißt, unsere Schicht ist jetzt rum. Wir sind wieder da, zurück. Aber die letzten 3 Wochen, die wir weg waren, haben uns so einmal durch die Republik getrieben. Also wir haben eigentlich Urlaub an der Ostsee gemacht, waren in der Ecke Kiel, sind aber gestern aus München gekommen. Also wir haben gedacht, machen wir mal einmal die Länge nach durch und haben den Jakob gestern abgeholt und gestern Abend erst wieder aus München zurückgekommen. Also einmal quer durch die Republik. Ja, die Predigt heute ist schon immer so ein bisschen durchgeschimmert durch den Wochenvers, aber eben auch durch etwas, was Gesa schon in der Moderation ein bisschen zu den Liedern mit dazu beigetragen hat. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, danke dir für diesen besonderen Tag, der herausgehoben ist aus den Alltagstagen, der dein Tag ist, Herr. Und dieser Tag hat die besondere Möglichkeit, bietet die besondere Möglichkeit, dir zu begegnen. Und das haben wir schon längst getan, Herr, weil du mitten unter uns bist. Und jetzt wollen wir auf dein Wort hören. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du dieses Wort segnest, dass es Eingang findet in uns und uns zurüstet und stärkt. Amen. Ja, das habt ihr noch ein bisschen im Ohr, das, was das Thema für die kommende Woche ist, ist das Thema Licht. Und Frank hat es schon im Wochenspruch, im Wochenvers vorgelesen und Gesa auch so ein bisschen moderiert. Und wir hatten noch ein paar Lieder dabei, wo das Licht immer wieder Thema war. Und das ist auch Thema unserer Predigt oder meiner Predigt heute. Der Text selber, den habe ich mir nicht ausgesucht und das Thema, sondern es ist vorgegeben aus der Perikope. Das heißt, das ist der Text, der für diesen Sonntag vorgegeben ist. Ich habe erzählt, wir haben Urlaub gemacht an der See und an der See ist das Thema Licht oder hat das Thema Licht nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und das haben wir auch so erlebt, das war ganz spannend. Wir hatten nämlich in der Nähe, wo unser Urlaubsdomizil war, hatten wir einen Leuchtturm, einen ganz kleinen nur, aber einen sehr schönen. Er war über 100 Jahre alt und stand da sehr nett an der Küste direkt und zwar am Eingang der Kieler Förde. Und wir haben dann auch abends, wenn wir nochmal spazieren gegangen sind, auch überall Lichter, Orientierungslichter gefunden. Das heißt, überall gab es auch Leuchttürme und das ist wichtig, weil das eine Gegend der Ostsee ist, die viel, also sehr, sehr viele Schiffe anzieht. Es gibt einen ganz regen Schiffsverkehr da und da sind die Leuchttürme natürlich ganz wichtig, um Markierungspunkte zu bieten und zu zeigen, hier geht's lang. Nun hat Licht ja eine vielfältige Bedeutung und Leben wäre generell ohne Licht überhaupt nicht möglich. Ihr wisst das, die Pflanzen, die über Photosynthese letztlich Wachstum machen können, alles was Leben ist, braucht letztlich auch Licht. Also von daher hat Licht eine vielfältige Bedeutung, aber der Leuchtturm soll uns so ein bisschen leiten durch die Predigt, weil das ist im Grunde der Aspekt des Lichts, der heute ganz wichtig ist. Auch in der Bibel spielt das Licht immer wieder eine große Rolle, aber auch hier haben wir das Licht immer wieder mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt. Unser Text heute, der uns beschäftigen soll, den finden wir am Matthäusevangelium und wer mitlesen möchte, kann das tun, Matthäus 5, das Kapitel 5 und da sind nur ganz wenige Verse, wollen wir uns mit den Versen 14 bis 16 beschäftigen. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch brennt keiner eine Lampe an, um sie dann unter eine Schüssel zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen erhöhten Platz, damit sie allen im Haus leuchtet. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Diese Verse, die ich hier so isoliert vorgelesen habe aus Matthäus 5, gehören natürlich in einen Kontext hinein. Und der Kontext führt uns sozusagen in den Kern der Botschaft Jesu. Wir sitzen nämlich mitten sozusagen mit vielen anderen Menschen auf dem Feld, so heißt es einmal, oder auf dem Berg. Wir sind nämlich mitten in der Bergpredigt drinne. Und das Wichtige an der Bergpredigt ist, dass Jesus mit der Bergpredigt oder wie es in anderen Evangelisten heißt, Feldpredigt, die Essenz seiner Botschaft nochmal an das Volk weitergibt. Wir haben also hier eine Unterweisung Jesu an viele, viele Menschen und das betrifft uns ganz unmittelbar auch heute noch als Gläubige, als Jünger Jesu. Diese Verse allerdings finden wir nicht in allen Evangelien, sondern es gibt nur eine Parallele im Lukas-Evangelium. Das heißt, Markus, der auch über die Bergpredigt natürlich berichtet, hat diese Verse zum Licht nicht bei sich hineingenommen. Aber es gibt diese Parallele im Lukas-Evangelium. Und ihr kennt die Bergpredigt alle, das ist sozusagen ein Thema, was uns immer und immer und immer wieder in unserem Glaubensleben beschäftigt und beschäftigen muss auch, weil wir da wirklich bei der Essenz sind. Ihr wisst, dass Jesus hier in Gleichnissen spricht. Das heißt, es geht hier natürlich nicht um das Licht wirklich und um die Kerze und um die Stadt, sondern es sind Bilder, es sind sprachliche Bilder, die Jesus benutzt, auch in den anderen Aspekten, die er jetzt bringt. Und es geht letztlich darum, in Gleichnissen sozusagen in Alltagsbildern etwas über die Wirklichkeit Gottes, über die Liebe Gottes weiter zu sagen. In unseren Versen, ganz kurze Verse, eigentlich auch relativ leicht zu verstehen, benutzt Jesus das Bild des Lichtes, auch hier wieder als sprachliches Bild. Und hier geht es, ich sagte schon, um einen besonderen Aspekt des Lichtes, nämlich die Eigenschaft des Lichtes als Orientierungshilfe. Von daher können wir uns die Verse ganz gut selber auslegen, wir können sie gut verstehen. Und er nimmt eigentlich zwei Bilder. Einmal spricht er von der Stadt. Und ich habe von Frank erfahren, dass letzte Woche Wolfgang Eimann hier gepredigt hat. Das wusste ich natürlich, aber ich wusste nicht worüber. Er hat auch schon über die Stadt gesprochen auf einem Berg. Und dieses Bild erscheint jetzt wieder bei Matthäus hier im Matthäus-Evangelium, wo er auch wieder über die Stadt spricht. Eine Stadt am Berg können wir uns gut vorstellen. Auf dem Berg hell erleuchtet, man sieht sie von Weitem schon, die Lichter. Ne? Oder wenn man mal nachts fährt und zum Beispiel aus einer erhöhten Gegend kommt, über die Autobahn und da ist die nächste große Stadt, die sieht man meilenweit, dann natürlich hell erleuchtet ist. Also, eine Stadt hell erleuchtet hier auf dem Berg kann von Weitem gesehen werden. Da kann man nicht dran vorbeigucken, die ist da und die kann man sehen. Dann gibt es ein zweites Bild, nämlich das Bild des Hauses. Wir sind im Haus, ihr kennt das, abends dunkel, Licht ist aus, man kann sich nicht orientieren, man sieht nichts, man stolpert so durch die Küche und dann muss man natürlich Licht anmachen, sonst haut man sich im besten Fall blaue Flecken. Zur Zeit Jesu hat man natürlich keinen Lichtschalter gehabt, sondern da musste man eine Lampe, eine Öllampe oder eine Kerze entzünden. Und das war natürlich eine ganz andere Qualität von Licht, als wir die heute haben. Da war die Stube nicht hell erleuchtet, sondern das war so eine Funzel. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so Campingurlaub gemacht habt oder so, oder mal weiter weg wart. In Norwegen zum Beispiel, in der Hütte, wo es keinen Strom gibt, dann weiß man, wie viel Licht so eine Kerze vermittelt. Das ist nicht so ganz viel, aber es hilft zur Orientierung. Und natürlich versucht man, dieses schwache Licht irgendwo zu exponieren, damit es möglichst viel erleuchtet. Genau dieses Bild ist für die Menschen, die Jesus hier hören, völlig klar zu verstehen, alltäglich. Na klar, ist doch logisch, dass wir das tun. Ne? Und Jesus sagt, blöd ist natürlich, wer dann das Licht hat, dieses kostbare Licht, das kostet Geld, Öl, ne, Kerzenwachs, und tut da eine Schüssel drüber, und dann haben wir nichts davon, ist doch blöd. Und jeder würde sagen, haha, natürlich ist das blöd, also wer ist so doof, sowas zu machen. Also von daher muss es hochgestellt werden auf einen Lampenständer, damit es schön weit und möglichst viel vom Raum erleuchtet. Das sind alles logische Dinge und wir könnten sagen, okay, Jesus hat recht, physikalisch gesehen ist das alles so, aber wir wissen natürlich, Jesus geht es gar nicht um Physik oder um Lichttechnik oder irgendwas, sondern es geht natürlich um geistliche Dinge. Und da wird es interessant, diese ganz einfachen Verse, die wir uns so jetzt angeguckt haben und verstanden haben, die haben natürlich auf einer zweiten Ebene einen ganz spannenden Hintergrund und da geht es wirklich um die Botschaft, um das Anliegen, was Jesus hat, was er den Menschen, seinen Jüngern, dem Volk mitteilt und uns heute eben auch 2000 Jahre später. Wenn wir genau hingucken, merken wir, dass in diesen zwei Versen ein Dreiklang vorliegt. Also es geht um drei Dinge. Und wenn ihr genau hinguckt, merkt ihr, dass dieser Dreiklang nicht einfach drei Dinge sind, die nebeneinander gestellt werden, sondern die eine Abstufung erfahren. Jesus spricht nämlich einmal von der Welt. Dann spricht er von der Stadt, die Stadt auf dem Markt, und vom Haus. Das heißt ganz groß die Welt. Dann die Stadt, etwas kleiner, aber immer noch ein großes Ding. Und dann noch ein bisschen kleiner, das Haus. Es geht also um drei, ja, Wirklichkeitsebenen, um drei Dinge des Lebensumfeldes, abgestuft von ganz groß bis klein. Und interessant ist, wenn wir uns diese drei Ebenen mal angucken. Und noch spannender ist es, wenn wir uns dann die Bedeutungsebenen dieser drei Ebenen anschauen. Und ich habe einmal die griechische Ebene, denn dieses Matthäus-Evangelium ist im Griechischen geschrieben. Das heißt, die Menschen, die das gelesen haben über Jahrhunderte, haben das in Griechisch gelesen und müssen es auch Griechisch verstehen. Und auch das Hebräische, denn Jesus spricht natürlich zu Hebräern, zu Menschen, die aus dem jüdischen Denken kommen. Jesus sagt Folgendes: Wir leben heute eigentlich in verschiedenen Lebensumfeldern. Und zwar ganz, ganz groß sind wir Menschen auf dieser Welt. Klar, ist so. Im Griechischen steht hier aber ein ganz anderes Welt, deswegen ganz anderes Wort. Deswegen ist Welt eigentlich zu klein gedacht. Im Griechischen steht hier der Begriff Kosmos. Und Kosmos ist mehr als unsere Erde, unsere Mutter Erde. Kosmos ist alles. Wir sind Menschen in einem Kosmos. Und das meint, auch geistlich gesehen, die gesamte Schöpfung. Die Schöpfung im Himmel, in den Himmeln und auf Erden. Alles, was uns durchdringt, was wir sind, ist der Kosmos, in dem wir leben. Und da sind wir Teil von. Bei den Juden oder im hebräischen Denken klingt da noch was anderes mit. Es ist nämlich ein zeitlicher Aspekt, der hier mitschwingt. Er bringt nämlich mit dem Begriff des Kosmos, der Schöpfung, natürlich auch die Erinnerung daran, dass all das, was uns umgibt, Teil der Schöpfung Gottes ist. Das heißt, wir leben auf dieser Welt, wir sind Teil des Kosmos und von daher auch Teil von Gottes Schöpfung. Erster Aspekt. Der zweite Aspekt, die Stadt. Wir sind als Menschen auf dieser Welt Teil des Kosmos, aber wir sind auch als Menschen Bürger einer Stadt. Im Griechischen steht hier der Begriff Polis. Polis ist die Stadt. Aber auch hier gibt es neben dem, was wir Stadt, ja, Bergisch Gladbach sind wir hier, alles klar, ne? Gibt es auch hier eine mehrschichtige Bedeutung. Nämlich, Polis meint nicht nur die Stadt, also dass wir hier in Bergisch Gladbach wohnen, GL auf unseren Kennzeichen haben oder wo auch immer wir jetzt angemeldet sind, sondern es meint eigentlich auch ein organisiertes politisches Miteinander. Das heißt, wir sind als Menschen Teil einer Stadt, aber eben auch Teil eines organisierten, verwalteten politischen Systems. Für Hebräer, für die Juden, schwingt hier aber noch ein anderer Aspekt drin. Und da kommen wir wieder zu Gott. Und das ist sicherlich auch das, was vielleicht letzten Sonntag Teil der Predigt war. Für Juden ist bei dem Thema Stadt oder Polis auch der Aspekt wichtig, dass sie Teil, Bürger der neuen Stadt, des neuen Jerusalems sind. Also auch hier ein zeitlicher Aspekt. Das neue Jerusalem ist noch nicht da. Es ist noch nicht Wirklichkeit, sondern es ist das, was kommt. Also der Jude hört hier raus, er ist Teil von Gottes Schöpfung. Also er ist Teil dessen, was schon längst passiert ist. Zweiter Aspekt, er ist Teil dessen, was noch kommen wird. Das neue Jerusalem, wenn Gott seine neue Stadt aufrichten wird. Und der dritte Punkt. Der dritte Punkt, das ist die kleinste Einheit, der kleinste Verbund unseres Lebensumfeldes. Wir sind als Menschen auch Teil eines Hauses. Und Haus meint hier nicht so sehr das Haus als Gebäude, sondern, und das ist eben dieser griechische Begriff, des Oikika, so heißt das im Griechischen, Oikika, es meint mehr die Hausgenossenschaft. Also Haus natürlich als unser Haus, unsere Wohnung, da wo wir nun wirklich unser Zuhause haben. Aber es meint noch mehr. Es meint, dass wir Teil einer Hausgenossenschaft sind und das meint eines Familienverbundes. Also, drei Teile. Kosmos, ganz groß, wir sind Menschen auf dieser Erde im Kosmos. Wir sind Teil einer politischen Einheit, wir leben in einer Stadt. Und wir sind natürlich Teil einer Familie, eines Hausverbundes. Und dieser Verbund, diese Hausgenossenschaft hat natürlich im Hebräischen auch eine Bedeutung, nämlich, dass es heißt, es ist letztlich auch die Gemeinschaft der Gläubigen und damit sind wir in der Gegenwart. Das heißt, diese Dreiteilung bringt uns in ganz viele verschiedene Aspekte hinein, einmal räumlich gesehen, aber auch zeitlich gesehen, Vergangenheit, Zukunft und die Gegenwart, das, was unser jetziges Leben ausmacht. Und damit komme ich zur Botschaft. Wenn Jesus bewusst diese Dreiteilung benutzt und uns in so eine vielschichtige Geschichte in so ganz einfachen Worten mit hineinnimmt, dann muss man das auch für die Botschaft so sagen. Die Botschaft Jesu in der Bergpredigt ist eigentlich sehr einfach. Und weil sie so einfach ist, ist sie unglaublich schwer. Denn nach diesen Versen zum Licht geht es erst richtig los. Und dann heißt es, die gesamte Ethik des Neuen Testaments wird hier aufgehört, von der Feindesliebe und so weiter und so weiter. Diese ganze Ethik, die so stark ist, die so revolutionär ist und trotzdem so schwer zu leben ist. Und das bringt uns auch hier in diese Botschaft dieser beiden Verse nur. Wenn wir diese Dreiteilung sehen, dieses vielfältige Lebensumfeld, dann sagt Jesus nichts anderes, als dass wir in allen unseren existenziellen Lebensbezügen, also egal wo wir sind, ein vorbildliches Leben führen sollen. Wir sollen ein vorbildliches Leben führen als Menschen, in Bezug auf Gottes Schöpfung. Und das meint die Umwelt, all das, was uns umgibt. Wir sollen ein vorbildliches Leben führen als politisch verantwortliche Bürger in Bezug auf unsere kommunalen Belange. Und wir sollen ein vorbildliches Leben führen als Teil unserer Familien in unserem ganz privaten, persönlichen Miteinander. Das klingt leicht, aber jeder von uns und ich besonders weiß, wie schwer das ist. Ich komme zum Schluss. Ich habe dieses Eingangsbild des Leuchtturms genannt und das ist eigentlich genau das, was Jesus hier meint, nur mit anderen Bildern letztlich. Licht als Orientierungshilfe, das ist die Botschaft, die Jesus an die Menschen und an die Jünger und uns heute weitergeben will. Und wir haben gesehen, dass wir Licht brauchen, um uns orientieren zu können. Interessant ist, ich sagte eben schon, dass in der Bibel das Bild des Lichtes in vielfältiger Form benutzt wird. Das griechische Wort, was hier für Licht benutzt wird, ist aber interessanterweise ein Wort, was gar nicht so sehr um Erkenntniskreis oder um, weiß ich nicht, Erleuchtung oder so, sondern das ist ein Wort, was wirklich genau wie Licht, hier Lampen, Kerze, also das physikalische Licht meint. Das heißt, es ist hier keine Überhöhung gemeint, sondern wirklich ein normales Licht, was uns Orientierung bietet. Die Lampe, die angeknipst wird, der Leuchtturm, der an der Küste steht und den Schiffen leuchtet oder vielleicht auch, irgendwas anderes, was uns eine Taschenlampe, die uns eben Orientierung bietet. Dieser Begriff des Lichtes, der hier verwendet wird, ist der Begriff Phos. Und Phos, das, wenn ihr so ein bisschen mit Physik zu tun habt, Photonen zum Beispiel, da steckt das Wort drinne, also es ist in die Physik eingegangen, Phos, Photonen, also es ist wirklich dieses physikalische Licht. Aber es hat auch hier trotzdem noch eine zusätzliche Bedeutung, im Griechischen schon. Wenn die Menschen damals das gelesen haben, im Griechischen, oder auch gehört haben, was Jesus sagt, dann denken die erstmal natürlich an Licht. Genauso wie wir es haben, die Kerze, die Lampe und so weiter. Aber im Griechischen schwingt hier trotzdem noch eine Bedeutung mit, nämlich Phos heißt auch Rettung. Es heißt Leben und es heißt Glück. Also das ist eine Bedeutung, die mitschwingt. In erster Linie ist es das Licht, aber es hängt dran auch der Begriff der Rettung, des Lebens und des Glücks. Und wenn wir jetzt an so einen Leuchtturm denken, dann ist das klar, ja? Wenn eine Schiffsbesatzung fährt und die Küste ist nicht gut einsehbar, dann kann so ein Licht, so ein Leuchtturm Rettung und auch Überleben bedeuten. Wenn das nicht da ist, fährt ein Schiff aufs Riff und geht unter. Und das war früher zu allen Zeiten immer eine große, große Gefahr. Also Rettung, Leben und Glück ist Teil dieses Lichtbegriffs. Wenn wir das mit hineinnehmen und jetzt sozusagen zum Schluss nochmal versuchen, dieses Fazit dieser Botschaft herauszuextrahieren aus diesen Worten, dann heißt das, dass wir selber nicht Licht sein sollen, also uns nicht bemühen sollen, Licht zu sein, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht. Ob ihr es merkt oder nicht, ihr seid eine Lampe, ihr seid ein Leuchtturm, ihr seid ein Licht, ich bin Licht, ob ich es merke oder nicht. Und unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt hier ein tolles Leben irgendwo zu machen und zu verbiegen, um gute Menschen zu sein. Das ist gut, wenn wir das versuchen, aber wir werden scheitern, das ist ganz klar. Weil Jesus sagt, ihr seid es schon längst. Du bist Licht. Und das heißt nichts anderes als das, das hat Gesa irgendwann mal so ein bisschen angedeutet, dass wir das im Grunde widerspiegeln, wie ein Spiegel oder gerade so Leuchtturme funktionieren auch über so Spiegelsysteme, dass wir das widerspiegeln, transparent werden für das, was die eigentliche Lichtquelle ist, und das ist Christus. Und wir sollen in unserem Leben nichts anderes tun, als transparent werden, widerspiegeln, ja, das, was uns persönlich in unserem Leben gerettet hat. Ja, das sind wir diesen Begriff der Rettung. Wir sollen widerspiegeln, was uns, ja, ein lebenswertes Leben schenkt. Wir sollen widerspiegeln, was uns glücklich macht und was uns verändert hat. Und dieses Ding mit dem Scheffel oder mit der Schüssel, je nach Übersetzung, also diese absurde Idee, dass man eine Kerze anmacht, um sie dann abzudecken, um das Licht wieder unsichtbar zu machen, heißt eigentlich nur, dass wir absurd unterwegs wären, wenn wir diese Hoffnung hätten, aber sich nicht weiter sagen würden. Wenn wir diese Hoffnung hätten, aber nicht transparent wären dafür, das in unsere Umwelt auszuleuchten. Das heißt, letztlich zu leben, weiter zu sagen, transparent zu werden für Jesus. Und dabei bezeugen wir kein Etwas. Wir bezeugen keine Lebensphilosophie, eine Lebensübung oder sowas, sondern wir bezeugen jemanden, nämlich Christus. So wie Jesus uns zur Orientierung geworden ist, sollen wir selber transparent werden und Jesus durch uns durchscheinen lassen, damit der anderen zur Orientierung wird. Das wünsche ich uns heute Morgen allen, dass ja unsere Beziehung zu Jesus uns eine besondere Ausstrahlung verleihen wird, die in unsere Umwelt hineinleuchten kann. Amen.